Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Wir drehen jetzt das Rad der Zeit ein wenig zurück, landen in der Epoche um 1800. Ort unseres Interesses ist Jena, Universitätsstadt in Thüringen. Und wir hören jetzt von Intellektuellen und von Geistesgrößen, die sich dort aufgehalten haben, sich dort haben inspirieren lassen oder auch umgekehrt dieses Jena prägten. Wen genau wir dort nun treffen und welche philosophischen Ideen dort geboren wurden, das hat Ulrike Sebert für uns zusammengestellt.
Jena um 1800 ist eine ganz, ganz kleine Stadt. Also hier auf dem historischen Stadtplan von 1758 kann man die damalige Innenstadt sehen. Das sind 400 mal 500 Meter. Oder ein Zeitgenosse sagte damals, in einer starken Viertelstunde mit 2200 Schritten kann man Jena umgehen. Dominiert wurde die Stadt von den Studenten. Das waren 850 Studenten an der altehrwürdigen Jena Universität aus allen vier Fakultäten. Die schwirrten also hier auf diesen engen Raum. Ich betone das immer gerne, weil Jena ist um 1800 wie ein Romantikerfreund damals sagte 1798 der Sitz der geistigen Bestrebung Deutschlands. Und Caroline Schlegel, die Romantikerfrau, hat gesagt, ein Königreich der Philosophie. Aber später hat sie gesagt, und die größte Klatschbude auf Erden.
Ute Fritsch kennt sich aus. Ich treffe die gebürtige Jenenserin und Germanistin aus Berlin, die Reisen ins Jena um 1800 anbietet, auf dem Marktplatz. Schwer bepackt mit einer Tasche voller Bücher und einem historischen Stadtplan.
Erstmal war Jena schon ab 1789 in Deutschland bekannt als ein Ort, wo kantische Philosophie gelehrt wurde. Kant war selber nicht hier, aber es gab einen Professor Schmidt, der hat diesen Aufklärungsgedanken von Kant sehr in den Mittelpunkt seiner Vorlesungen gesetzt. Und da strömten dann schon aus allen Landesteilen von Deutschland die Studenten hierher. Und ganz besonders dann ab 1789, weil Friedrich Schiller als Professor der Geschichte berufen wurde und als der Freiheitsdichter natürlich in aller Munde war.
Kein Ort in Deutschland würde mir das sein, was Jena und seine Nachbarschaft mir ist. Denn ich bin überzeugt, dass man nirgends eine so wahre und vernünftige Freiheit genießt und in so einem kleinen Umfang so viele vorzügliche Menschen findet.
Der zweite große Mann von Jena damals war Johann Gottlieb Fichte, ab 1794 als außerordentlicher Professor der Philosophie berufen. Und auch zu denen strömten zum Beispiel 500 von diesen 850 Studenten, also aus allen Fakultäten. Das waren jetzt nicht nur die Philosophiestudenten, sondern alle wollten Fichte hören. Also 1789 bis 1803 war so diese Hochzeit der literarischen, philosophischen Gedanken hier. Das kann man sich immer dann nur da vorstellen. Die haben zum Teil im gleichen Haus oder gegenüber in der gleichen Gasse gewohnt. Die Klassiker, die Romantiker, die großen deutschen Philosophen, Hegel, Schilling, Fichte waren ja insgesamt hier die Frühromantiker.
Goethes Lieblingsstadt sei es damals gewesen. Man hat sich gegenseitig inspiriert. Goethe und Schiller gründeten in Jena 1794 ihren lebenslangen Freundschaftsbund. Mit 150 Schritten von Haus zu Haus. Goethe nahm den Fauststoff wieder auf und Schiller schrieb den Wallenstein.
Bei Jena muss man da auch immer sagen, es waren ja nicht nur die Philosophie-Professoren dominierend, sondern die hatten auch Hochkaräter in den Naturwissenschaften. Viel ist da tatsächlich Goethe zu verdanken, der zum Beispiel die erste selbstständige Chemieprofessur in Jena durchgesetzt hat. Oder mit den Ärzten, mit Loder, am Zwischenkieferknochen des Menschen zusammengearbeitet hat und Uwe Land hier von Weimar nach Jena berufen hat.
Sei mir gegrüßt, mein Berg mit dem rötlich strahlenden Gipfel. Sei mir Sonne gegrüßt, die ihn so lieblich bescheint. Dich auch grüß ich, belebte Flur, euch säuselnde Linden und den fröhlichen Chor, der auf den Ästen sich wiegt.
Fichte, Schelling, Hegel, Schiller, die waren außerordentliche Professoren. Das heißt, die lebten wirklich nur von den Kolleggeldern der Studenten. Schiller hat eine gute, dotierte Professur in Tübingen 1795 angeboten bekommen und die schlägt er aus. Er bleibt dann noch bis 1799 in Jena, eher dann nach Weimar wechselt, um in der Nähe von Goethe und dem Weimarer Theater vor allen Dingen zu sein. Aber die 10 Jahre waren die wichtigsten Jahre.
Ruhige Bläue dich auch, die unermesslich sich ausgießt um das braune Gebirg, über den grünenden Wald, auch um mich, der endlich entflohen des Zimmers Gefängnis und dem engen Gespräch freudig sich rettet zu dir.
Schiller beschreibt in seinem Gedicht Der Spaziergang den Jensig im Abendsonnenschein. Neben all der geistigen Größe der Stadt genoss man auch die umgebende Natur, die Saale, die Auen und Berge. Auch Caroline und Wilhelm Schlegel waren begeistert und zogen das kleine Jena sogar einer Auswanderung nach Amerika vor. Ute Fritsch zitiert aus ihren Büchern, benennt Jahreszahlen, zeigt historische Aufnahmen der Häuser, die nicht mehr stehen, und erzählt Geschichte und Anekdoten beim Besuch der Geistesgrößen.
Also jetzt gehen wir nochmal den Lieblingsweg von Friedrich Hölderlin durch Jena damals. Der hat 2 Idole permanent besucht. Schiller, wo er schreibt, er hat ihn mit großer väterlicher Güte überhäuft. Da war er fast täglich in diesem Haus, das wir jetzt hinter uns lassen, zu Gast. Und dann ist er eben auch gerne zu Fichte gegangen. Und das war damals übrigens ganz normal, dass die außerordentlichen Professoren in ihren Wohnhäusern die Vorlesung hielten. Da hat er über die Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre eine Vorlesung besucht.
Fichte ist jetzt die Seele von Jena. Ein Mann von solcher Energie und Tiefe des Geistes kenne ich sonst nicht. Ich höre ihn alle Tage.
So, jetzt stehen wir vor Fichtes Wohnhaus. Das irritiert jetzt vielleicht den normalen Touristen, weil dieses Haus ist eigentlich nur als Romantikerhaus bekannt. Und das ist falsch. Also Fichte wurde 1794 als 32-Jähriger nach Jena berufen. Damit war er übrigens der älteste Professor unter den Außerordentlichen. Das muss man auch immer betonen. Das sind wahnsinnig junge Leute, die damals den Geist der Stadt bestimmen. Der Schelling war mit 23 Jahren der jüngste außerordentliche Professor der Philosophie und Fichte eben der älteste mit 32 Jahren. Und der schlug wie eine Bombe damals in Jena ein. Also die Studenten strömten vor allen Dingen zu seiner Vorlesung über die Bestimmung des Gelehrten. Es geht um die moralische Verantwortung, die jeder Lehrende für seine Schüler hat. Und Fichte jetzt insbesondere hat auch seine Schüler immer zum praktischen politischen Handeln aufgerufen und natürlich zu einem Streben nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Und das traf damals den Nerv der Zeit.
Gaudiamus vigitur, juvenis dum sumus.
Damit alle Studenten die Möglichkeit hatten, zu ihm, zu den Vorlesungen zu kommen, hat er sie kurzerhand auf Sonntagvormittag verlegt. Und das fanden die Theologen natürlich nicht so ganz toll. Dann hat er in seinen eigenen Vorlesungen gegen die damaligen Studentenorden gewettert, dass die zum sittlichen Verfall der Studentenschaft mit trügen, und hat es geschafft, dass sich ein Studentenorden auch selber aufgelöst hat. Das zog aber dann den Hass der anderen Studenten nach sich, und deshalb haben die ihm hier regelmäßig die Fensterscheiben dann eingeschmissen.
1799 kulminierten die Konflikte im sogenannten Atheismusstreit. Man wollte Fichte, den zu freiheitlich-demokratischen Denker, dann doch nicht mehr in Jena haben. Er verließ die Stadt in Richtung Berlin. Mit ihm gingen 500 Studenten, was einen großen geistigen Verlust für Jena bedeutete. Bis 1803 folgten ihm weitere Kollegen und die Blütezeit der Universität war beendet.
Wir stehen jetzt vor den Büsten von der Caroline Schlegel-Schelling. Der weibliche Mittelpunkt dieses romantischen Kreises damals kulminierte so im Jahre 1799. Das war die damalige Frau von August Wilhelm Schlegel, den wir hier sehen, und sein Bruder, der kam 2 Jahre später dann nach Jena nach. Das war Friedrich Schlegel, der war der Lebensgefährte von Dorothea Veit. Das war die Tochter von Moses Mendelssohn aus Berlin, gerade frisch geschieden, und die 4 waren der Kern des romantischen Kreises. Dann kam aber als regelmäßiger Besucher dazu Novalis. Dann Ludwig Tieck war von 1798 bis 1800 dabei. Der norwegische Mineraloge Henrik Stevens, der Physiker Ritter. Also diesen romantischen Kreis hat ja auch ausgezeichnet, dass es neben den Philosophen und Geisteswissenschaftlern auch die Naturwissenschaftler ein hohes Ansehen hatten.
Ich lebe auch hier recht vergnügt und werde alle Tage klüger und geschickter. Wer es aber bei diesen und mit diesen Menschen auch nicht werden wollte, müsste von Stein und Eisen sein. Ein solches ewiges Konzert von Witz und Poesie und Kunst und Wissenschaft, wie mich hier umgibt, kann einem die übrige Welt und besonders das, was die übrige Welt Freuden nennt, vergessen machen.
Nachdem wir Fichte besucht haben, laufen wir mit wenigen Schritten zurück in die Innenstadt. An der Stadtkirche vorbei, über den großen Eichplatz mit dem markanten Jentower. 159 Meter hoch, entstanden als Forschungsneubau für den VEB Carl Zeiss Jena nach den Plänen des DDR-Stararchitekten Hermann Henselmann. In zylindrischer Bauweise eines Okulars. Es sollte einem Fernrohr gleichen. Obwohl im Krieg schon stark zerstört, musste 1972 ein intaktes Wohnquartier dem Turmneubau weichen. Ute Fritsch zeigt nach links zur Leutragasse, wo die Romantiker einst wohnten, und wir gehen zur Johannesstraße, auf der rechten Seite noch erhalten, mit dem Johannistor.
Links davor gab es hier so ein großes Wohngebäude. Da hat der Professor Reinhold damals gewohnt und gelehrt und der war verantwortlich, dass Schiller nach Jena das erste Mal 1787 eingeladen wurde. Und der hatte in seinem Wohnhaus eben auch einen Vorlesungssaal. Da sollte später nämlich Schiller eigentlich in diesem Gebäude seine Antrittsvorlesung halten. Und dann konnte das aus bestimmten Gründen nicht dort stattfinden. Und dann gab es einen ganz großen Tumult hier, die ganze Johannesstraße hinunter. Die Jener Bevölkerung dachte, Feuer wäre ausgebrochen. Und dann hat Schiller woanders gelesen. Mit dem Titel Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? Und da macht er einerseits ein Unterschied zwischen einem Brotgelehrten, der nur in seinem Fach ganz schnell studiert, um die neuesten Erkenntnisse da aufzunehmen. Und der andere ist der philosophische Kopf, der seiner Selbstbildung willen studiert, der aus allen Fächern das Neueste mitnimmt, der auch politisch der Erweiterung seiner Gedanken sehr wohlgesonnen ist.
Den ganz alten Teil der Stadt, die Jena-Gasse hinter uns lassend, überqueren wir den vielbefahrenen Fürstengraben, um in die Zwerzen Vorstadt zu gelangen.
Hier stehen wir jetzt vor einem damals sehr wichtigen gesellschaftlich-kulturellen Mittelpunkt der Stadt Jena um 1800. Das ist das sogenannte Frommannsche Haus, gehörte dem Buchhändler und Verleger Frommann. Und der hat hier oben, was wir jetzt gerade sehen, in dem mittleren Gebäude im zweiten Stock, hat er den sogenannten Blauen Salon geführt. Da kamen um 1800 also ganz, ganz viele Geistesgrößen bei ihm zusammen. Also Goethe war da ganz oft zu Besuch, Hegel, Jean-Paul war auch einmal hier, dann der Arzt Hufeland und der Jurist Hufeland und viele, viele andere. Also hier gibt es ein paar Gedenktafeln links, aber das war eben so einer der wichtigsten Zentren der Salonkultur in Jena um 1800.
Dort vernahm er, Ottilie habe sich eingeschlossen, sie schreibe. Seine Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke. Er ging in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei, und nichts vermochte seine Aufmerksamkeit zu fesseln. Sie wünschte er zu sehen, allein zu sehen, ehe noch Charlotte mit dem Hauptmann zurückkäme. Endlich trat sie herein, glänzend von Liebenswürdigkeit. Das Gefühl, etwas für den Freund getan zu haben, hatte ihr ganzes Wesen über sich selbst gehoben.
Die junge Pflegetochter der Frommanns, Mietchen Herzlieb, wurde zum Vorbild der Ottilie in Goethes Wahlverwandtschaften. 1806, gerade verheiratet, schrieb der 60-jährige Dichter verliebte Sonette. Auch andere Zeitgenossen verfielen ihrer Anmut und Jugend.
Jetzt fliegen wir um die Ecke gleich zum heutigen Institut für Philosophie. Ein Haus, wo wir hier ganz, ganz viele Gedenktafeln sehen, die für Hölderlin, die ist durch meine Forschung dahin gekommen. Hier ganz links außen die Gedenktafel für Friedrich Schiller. Das mittlere Gebäude hier war nämlich der zweite Wohnort von Schiller in Jena. Und hier hat er konkret die ästhetische Schrift über Anmut und Würde geschrieben. Auf seine Einladung ist der junge Wilhelm von Humboldt von Berlin nach Jena gekommen und dem hat er das Quartier vermittelt. Also da gibt es da die Gedenktafel Wilhelm von Humboldt und die hier genau über den Eingangsbereich, das ist Hölderlin gewidmet.
Ute Fritsch könnte noch Stunden weiter erzählen über Hölderlin und all die anderen im Jena um 1800, ohne dass es einem langweilig dabei wird. Während wir in die Innenstadt zurückspazieren, sagt sie zum Abschied über ihre Heimatstadt.
Jena ist nach wie vor eine sehr lebendige, junge Universitätsstadt mit viel verschiedenen Einflüssen. Also wir haben ja neben der Universität natürlich auch Schott und Zeiss und Jena-Optik, also viel Industrie, also immer so eine Mischung der Intelligenzen. Das macht diese Dynamik und den Geist von Jena aus. Aber es ist natürlich jetzt nicht mehr so eine Ballung von Geist auf kleinen Raum wie damals um 1800 gewesen, aber immer noch ein sehr fortschrittlicher, liberaler Geist, den Jena auszeichnet.